Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MediTalks Medizin im Ohr, dem Podcast der Wiener Medizinischen Akademie. Mein Name ist Saskia Jung-Nichel-Gossi und wir widmen uns heute einem Organ, das für unsere Wahrnehmung der Welt zentral ist, aber oft erst dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Das Auge. Sehen ist mehr als gutes oder schlechtes Augenlicht. Das Auge ist hochkomplex, eng mit dem Gehirn verbunden und es kann zugleich ein Spiegel unserer allgemeinen Gesundheit sein, etwa bei Diabetes, Bluthochdruck oder neurologischen Erkrankungen. Darüber spreche ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten der Augenheilkunde, mit Primaria-Universitätsprofessorin Doktorin Pia Veronika Wetschai-Marlowitz von der Klinik Hitzing in Wien und mit Primar-Universitätsprofessor Dr. Oliver Findl vom Hanusch-Krankenhaus ebenfalls in Wien. Schön, dass Sie beide da sind und herzlich willkommen bei MediTalks.
Vielen Dank für die Einladung.
Ebenfalls danke.
Ich möchte unser Gespräch gerne in drei grobe Bereiche teilen. Einmal die Grundlagen, dann einmal Forschung und Innovation und dann abschließend noch Richtung Ausblick, was wird uns erwarten in den kommenden Jahren. Und beginnen möchte ich mit einer Frage an Sie beide, nämlich was eigentlich fasziniert Sie beide am Organ Auge?
Ich denke, dass Sie in der Einleitung schon sehr vieles davon gesagt haben. Das ist ja nicht nur das Auge per se, sondern das ist ein Anhangsgebilde des Hirns ist, dass wir viele Erkrankungen sehen können, die nicht nur das Auge betreffen, sondern den ganzen Körper. Das ist per se ein unheimlich interessantes neurologisches, optisches Organ ist, dem man sich konservativ nähern kann, dass man chirurgisch betreuen kann, also ein sehr großes Betätigungsfeld offen lässt.
Ja, man kann auch ins Auge eben hineinsehen, so man heraussehen kann. Das ist auch etwas, was sehr schön ist. Man hat sozusagen das direkte Gegenüber und eben ein Spiegel ein bisschen auch des Körpers eben darstellt. Und mich ja auch einfach immer die Optik schon sehr fasziniert hat. Also sozusagen das ist das einzig optische Organ, nicht, des Körpers. Und würde auch sagen, auch ist unsere Meinung wahrscheinlich das komplexeste Organ, das Sinnesorgan, würden wahrscheinlich andere widersprechen. Ich denke jetzt an die HNO-Ärzte.
Ja,
aber HNO auf jeden Fall hochkomplex, ja. Und man wundert sich eigentlich wirklich sehr, natürlich bei vielen Organen im Körper, wie überhaupt sich sowas in der Form entwickeln konnte.
Ja. Und je mehr man begreift, desto mehr stellt man fest, wie viel eigentlich noch offen ist. An Möglichkeiten oder was man nicht weiß oder was man nicht begriffen hat, was nicht erforscht ist, was man im Detail nicht verstanden hat. Also da ist Gott sei Dank noch für ein paar tausend Jahre Platz, trotz KI, würde ich meinen, oder?
Wahrscheinlich.
Da gehen wir dann beim Ausblick näher darauf ein, was steht uns da überhaupt noch bevor oder was wissen wir noch nicht. Aber was wir wissen ist, welche Erkrankungen am Auge Ihnen in Ihrem klinischen Alltag am häufigsten unterkommt. Was ist das?
Ja, bei mir wird es schon der graue Star sein, vermutlich. Grauer Star und irgendwelche äußere Augenerkrankungen, so einfachere Dinge wie Bindehautentzündungen.
Ja, der graue Star ist natürlich sehr häufig, das ist keine Frage, aber das trockene Auge kommt auch sehr häufig vor und dafür haben wir leider auch keine sonderlich gute Behandlung, muss man fairerweise sagen. Und natürlich dann andere Erkrankungen, das ist dann nicht, also Netzhauterkrankungen sind auch im Alter leider ziemlich häufig, also die begegnen uns auch eigentlich tagtäglich. Und dann gibt es natürlich ausgerissenere Dinge, die seltener sind. Aber im Grunde ist sicherlich die graue Star ist eine quasi, ist ja gar keine, wir nennen es Erkrankung oder nennen wir es eigentlich einen Alterungsprozess, würde ich fast eher sagen.
Ja.
Und das trockene Auge, das ist sicher schon etwas, das ein bisschen auch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen mehr hausgemacht ist. Einfach aufgrund, ja, sage ich, der Umweltverschmutzung sicher auch ein bisschen und unserer Lebensweise viel starren, ohne zu blinzeln.
Viel Bildschirm. Allerdings auch genau. Das Älterwerden. Ja,
also besonders und das Älterwerden.
Die hormonellen Veränderungen. Es gibt ja kaum eine Frau über 50, die nicht irgendwie ein Problem damit hat. Also trockenes Auge kann man eigentlich bei jedem zweiten annehmen und jeder dritte beklagt sich darüber und hofft, dass das heilbar wäre, was es nicht ist.
Das heißt, wir haben auch nicht wirklich etwas gegen ein trockenes
Auge. Man kann die Symptome lindern.
Genau.
Heilen kann man das nicht, weil essentielle Teile von der Tränenflüssigkeit nicht mehr produziert werden.
Das heißt, manche dieser Krankheiten sind quasi der Zeit geschuldet, also wenn man jetzt sagt Bildschirm oder Entwicklungen in der Gesellschaft, und das andere ist, dass wir alle älter werden, das heißt der Demografie geschuldet.
Ja, ich will nicht den Bildschirm jetzt alles immer umhängen. Das ist immer so auch als eine leichte. Also ich glaube, es ist einfach dieses ohne Blinzeln zu schauen, nicht? Und auch in einem klimatisierten Raum zu sitzen zum Beispiel. Nicht? Ja. Das sind ja Dinge, die vor 100, 200 Jahren wesentlich weniger waren, würde ich mal sagen. Nicht? Klimatisierte Räume gab es gar nicht, Nummer eins. Und zweitens, die Leute haben vielleicht gelesen schon, aber dieses aufmerksame Starren, und das ist Bildschirmarbeit natürlich auch, aber es ist durchaus auch Lesen. Das sagen auch die Patienten oft am Abend, wenn sie am Abend tendiert, bei meisten Patienten das trockene Auge ein bisschen stärker zu sein als in der Früh. Es gibt es auch umgekehrt, gibt es in beide Richtungen. Aber das ist sozusagen, wenn man dann liest, dass eben dann dieser Schleier kommt und dann eben auch die Irritation kommt.
Und diese Lebensveränderungsumstände sind so rasch gegangen, sodass sich das Organ eigentlich nicht adaptieren hat können. Also das ist in 50 Jahren rasant oder noch schneller.
Bei den 1000 Jahren ist es vielleicht gar kein Problem mehr.
Ja, aber der Körper hat ja noch keine Zeit.
Ja, zu adaptieren. Sagen, Jesus, jetzt sitzen wir herum und schauen auf Bildschirme und haben die Augen offen und lassen uns anblasen von diversen Klimaanlagen. Ja. Also die Adaptationsmöglichkeit war zu kurz. Das heißt, evolutionstechnisch.
Aber das heißt, Ihr Grundtipp Nummer eins wäre in dem Fall einfach mal mehr blinzeln.
Leichter gesagt als getan, weil man das merkt man ja gar nicht. Ne? Es gibt also in der Tat so Apps auf Computern, die sozusagen daran erinnern, nicht? Und es gibt auch sogar manche Systeme, wo die Kamera beobachtet und sagt, du solltest wieder blinzeln. Also daran wird gearbeitet, ja, ob man dann wirklich darauf auch eingehen kann, wenn man in einem Excel-Spreadsheet gerade tief drinnen ist, das bin mir auch nicht so sicher.
Haben Sie solche Apps selber?
Nein,
aber ich habe eine Tränenflüssigkeit neben dem Computer stehen und nach jeder Operation würde ich mir die Augen eintropfen, weil ich einfach immer optimale Voraussetzungen schaffen würde für mich. Und das für mich auch, ich lebe damit, das ist auch das, was ich versuche, den Patientinnen beizubringen, dass das nicht gelöst wird und dass man nicht von Arzt zu Arzt toppen soll, sondern sagen, so ist es. Sie müssen die ideale Kombination von Zusatzpräparaten finden, die Ihnen wohltun in der richtigen Frequenz und wann Sie es brauchen. Wenn Sie am Abend besonders schlecht sehen, dann und Sie bitte vor dem Buch noch einmal dieses bestimmte Gel, was Ihnen gerade gut tut oder was das die Lesezeit für Sie verlängert, doch anwenden. Und das ist natürlich ein gewisser Erziehungsprozess oder ein Prozess, wo man die Patientinnen durchbegleiten kann, soll und muss, weil sonst gehen sie zum Nächsten. Wenn man nur over the counter Tröpfchen reicht und sagt, das ist es jetzt, ohne ein Verständnis zu generieren, wieso das ist, dann sagen Sie, gut, der Doktor hat es nicht verstanden, gehen wir zum Nächsten.
Haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht etwas ist, woran die Augenheilkunde generell krankt, dass Menschen vor allem, wenn es um Sehen geht, an Brillen denken, an Kontaktlinsen und damit hört es wieder auf?
Also ich glaube, wir sind beide in einem Bereich, wo wir da schon ein bisschen drüber sind. Also wir werden, glaube ich, mehr als Experten dann wahrgenommen und nicht als erstes konsultiert, sondern wenn gröbere Probleme da sind. Aber auch mit einfacheren Dingen.
Ja. Es gibt auch noch im Grunde, was auch oft unterschätzt wird, ist das Trinken, nicht? Und gerade im Sommer, das ist ja auch, der Tränenfilm besteht ja nicht nur aus Wasser, sondern eben auch aus Schleim, damit er sich schön verteilt und dann eben oberflächlich so eine dünne Fettschicht, eine Lipidschicht. Und die Lipidschicht ist oft das Problem. Das heißt, diese Lipide werden produziert in den Maibaumdrüsen, so heißen die. Die sind im Lid, da gibt es mehrere oben und unten. Und viele der Tränenfilm, eigentlich nennen wir es trockene Auge, so ein Überbegriff, aber eigentlich sollte es Tränenfilmstörung heißen. Ja, der Tränenfilm ist halt nicht stabil oder ist nicht genügend da. Und meistens ist er eben instabil. Das heißt, er reißt schnell auf. Das heißt, die Patienten müssen dann viel blinzeln, weil eben der Tränenfilm dauernd aufreißt und das dann sehr irritierend ist. Und teilweise auch durch diese Irritation, es wieder zum Tränen kommt, nämlich von der Haupttränendrüse, die dann richtig das Wasser fließen lässt. Also viele Patienten sagen, ich habe ständig ein Tränen.
In Wirklichkeit und haben ich habe keine trockenen
genau,
Augen.
Aber eigentlich haben sie einen instabilen Tränenfilm. Wir nennen es dann trockenes Auge als Überbegriff, aber eigentlich ist und dadurch kommt es immer wieder zu diesen Tränen. Das kennen Sie sicher auch, wenn Sie rausgehen, ist ein eisiger Wind, dann macht es ja auch Sinn. Soll ja auch so sein, nicht? Aber wenn der Wind noch nicht so stark ist und wenn es auch nicht so kalt ist, trotzdem gibt es manche Patienten, die darunter sehr leiden. Und dann kann man versuchen eben mit Lidhygiene zum Beispiel, wir nennen es Lidhygiene, das heißt eigentlich ein quasi ein Ausmassieren dieser Drüsen, weil meistens sind die ein bisschen verstopft, das ist eingedickt, dieser Fettfilm, und dadurch zu wenig. Also man kann dann schon mit warmen Umschlägen eben, das ist meistens ein bisschen langweilig, diese Therapien. Zweimal am Tag sozusagen warme Umschläge für 6, 7, 8 Minuten und nachher massieren. Das machen nur die wirklich einen sozusagen starken Leidensdruck haben. Ja. Und die machen es dann auch, und das kann auch durchaus ganz gut funktionieren. Es gibt Geräte, die sogar das ausmassieren, und funktionieren bei manchen Patienten auch. Es gibt dann schon ein paar Möglichkeiten. Man kann bis zu Antibiotika, die man systemisch gibt, für die so eine Rosazea haben, so eine Erkrankung, die das eben noch verstärkt, eine Hauterkrankung eigentlich, wenn man so will, eine systemische. Also es gibt dann schon Facetten. Aber der Großteil der Patienten ist schon klar, die haben oft auch einfach zu wenig getrunken und eben die Klimaanlage und auch natürlich die Hormone, der hormonelle Status im weiteren Sinne, und Frauen sind auch stärker betroffen im Alter. Das ist
ja, weil die Produktion natürlich, besonders die Lipidproduktion, sehr östrogenabhängig ist, und wenn die Östrogene auf null runterbrechen, dann ist das Problem da, so wie in anderen Schleimhautregionen ja auch.
Aber es gibt noch hier auch noch umgekehrte Fragen. Jetzt gerade wieder habe ich jetzt einen Patienten zuletzt gehabt, der hat also auf einem Auge ein Gerstenkorn gehabt. Das kommt ja auch in der Gleichheit. Auch diese Drüsen, die sich dann sozusagen infizieren, weil dann richtig hat man diesen roten Knäuel und ein schmerzend geschwollenes Auge, unangenehm. Und hat dann eben ein paar Tage später am anderen Auge das auch gehabt. Ja, und das heißt, irgendwas im Metabolismus, irgendwas ist da gerade dysreguliert. Ja, und das sehen wir immer wieder bei Patienten, die haben plötzlich innerhalb von Wochen mehrere Gerstenkörner und dann ist wieder weg und hatten das vielleicht noch nie. Also irgendwas gibt es da schon, das wir noch nicht wirklich verstehen. Und die sagen auch, sie haben sich nichts geändert, keine Diätveränderung oder irgendwas, aber irgendwas muss doch sein, ja, dass dann im System eigentlich tiefer drinnen und sich halt dann am Auge quasi oder an den Lidern in dem Fall halt
aus. Immer wieder und verschwindet dann auch. Ja. Therapiert man es ein bisschen und dann, manche haben dann aber auch eine Rosatia dahinterstehend, also manche haben dann eine neue Pathologie, also auf das muss man schon achten.
Das ist so eine Haut, das ist eine Rötung der Haut, also diese, oder eine Erkrankung
diese
der Haut.
Diese Weitstellung von kleinen Gefäßen.
Diese roten Backeln. Ja, das kennt man ja ein bisschen, ja.
Und wenn das am Lidrand ist, dann kann man davon ausgehen, dass das mehr oder weniger immer zu einem starken, trockenen Auge führt. Mhm. Und das braucht eine systemische, antibiotische Behandlung, damit das wieder verschwindet.
Mhm. Ist das Auge ein Organ, bei dem es besonders, oder sagen wir es anders, wo es prozentuell schon relativ hoch ist, dass man nicht weiß, was genau im Körper gerade passiert, das diese Symptome verursacht? Gibt es da noch viel, was wir nicht wissen? Weil ich habe das, es klingt ein bisschen so durch, wenn Sie eben meinen, manchmal hat man auf einmal eben dieses Gerstenkorn unter einem anderen Auge und dann verschwindet es vielleicht für immer wieder. Haben Sie das Gefühl, dass das beim Auge?
Also ich würde sagen, gerade beim trockenen Auge im weiteren Sinne, beim Lidergang, dann kann man das unterschreiben, dass wir noch vieles nicht verstehen, würde ich schon so mal so sagen. Bei den anderen Erkrankungen vielleicht ein bisschen weniger. Ich meine, es gibt diese Autoimmunerkrankungen, da gibt es viele.
Die White Dot Syndrome.
Ja, da gibt es schon auf der Netzhaut oder der Aderhaut Veränderungen.
Immunologische Prozesse, die sich am Auge auftun und an der Netzhaut zu Pathologien führen, die wir beschreiben können. Und vieles im Detail, würde ich sagen, nicht verstehen, woher es kommt, und steckt vielleicht doch was dahinter. Auch immer wieder neue Beschreibungen, wo man sich denkt, mein Gott, da gibt es noch irgendwelche Punkte, die nicht beschrieben worden sind. Aber also da ist schon noch einiges da.
Aber ich glaube, das haben sie in allen Bereichen der Medizin.
Ja.
Ja, ich habe den tiefen Einblick nicht mehr, weil das Medizinstudium schon zu lange her ist, aber habe das Gefühl, da gibt es noch immer viele unbeantwortete Fragen in der Medizin. Nicht kausal, was ist die Ursache, wie ist der Mechanismus, dass das überhaupt dazu kommt. Wobei man sagen muss, in den letzten 10, 20 Jahren und generell, Sie wissen, der sozusagen Wissenszuwachs ist ja immens, fast exponentiell in der Medizin, und ich denke, viele Dinge werden sich auch noch aufklären in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber ein paar Fragen werden schon immer noch herumgeistern, das ist ja auch gut so. Sonst wird's,
das hält Ihren Berufsalltag auch.
So ungefähr.
Auch frisch.
Natürlich mit neuen Diagnosemöglichkeiten, die noch feiner sind, wie neuen OCTs, wo man wirklich durchscannen kann, die Netzhautschichten oder auch den Vorderabschnitt, und sagt, aha, da sehen wir jetzt Räume, Spaces, die haben wir vorher nicht gesehen, und wir können viel schneller zu einer Diagnose kommen. Das hat sicher beigetragen, dass wir mehr verstehen oder mehr wissen. Aber zum Beispiel die Choroidea, die Aderhaut, ist noch ein Feld, dass wir nicht so ganz verstanden haben durch und durch, würde ich meinen.
Das ist die Schicht unter der Netzhaut. Das ist ein stark durchblutetes Gewebe. Ich glaube, das stärkst durchblutete Gewebe pro Einheit, also pro Quadrat oder Kubikzentimeter, mehr als der Herzmuskel zum Beispiel. Und das ist wahrscheinlich auch deswegen, weil das auch ein Wärmeregulator ist, nicht? Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Sammellinse, die Hornhaut und die Linse sind ja, und Sie haben dann hinten, wenn Sie in helles Licht schauen, haben Sie ja hinten in der Netzhautmitte, entwickelt sich, würde sich sehr viel Wärme entwickeln. Damit können Sie einen Grashalm, wie Sie wissen, mit einer Pluslinse können Sie ja schnell zum Brennen bringen und das ist, deswegen ist dies ein stark durchblutetes Gewebe und macht leider auch immer wieder Probleme. Ja,
hat eine enorme Schwellkapazität, so wie das Corpus cavernosum des Penis, kann so schwellen. Und wenn es das tut, überraschenderweise während einer Operation, ist man verloren, ja.
Und man weiß aber noch zu wenig, warum es...
Nicht mit Sicherheit. Man weiß schon, wenn man einen akuten Unterdruck herstellt im Auge, dann versucht das Auge das irgendwie auszugleichen. Aber es ist nicht, dass man mit Sicherheit sagen kann, wenn ich das und das tue, dann wird das passieren. Bei manchen Operationen, wo man sagt, das war für mich jetzt eine unauffällige 0815-Operation, kann sowas auch passieren.
Und warum ist das? Also warum ist das eines der Teile, die noch nicht so gut erforscht sind?
Nicht so ganz so zugänglich, man sieht es nicht so direkt.
Es sitzt so zwischendrinnen eben, dem außen die Augenhülle.
Und ist ein bisschen langweilig eigentlich, sind nur Blutgefäße.
Glauben wir eben, wir glauben, dass es langweilig ist, aber da alles angeschoppt wird an Pathologien, das dann natürlich in der Netzhaut landet. Also ich habe das nicht ganz.
Aber es gibt keine Aderhautspezialisten, nicht zum Beispiel, das gibt es halt nicht. Ne? Okay. Ja, wäre auch nicht sinnvoll, nicht, aber ich meine nur.
Wir glauben, dass es nicht sinnvoll ist.
Ja, aber
vielleicht in 20 Jahren sitzt hier ein Aderhautspezialist und sagt, ich habe das Auge ganz verstanden. Ja?
Welche Rolle spielen denn generell, wir haben es schon ein bisschen angestreift, Alter, Umweltfaktoren, welche Rolle spielen sie denn so generell für die Augengesundheit? Was würden Sie meinen?
Naja, Alter spielt natürlich unsere Hauptpopulation und ist, mit der wir zu tun haben, sind ältere Patienten, ist ganz klar. Nicht? Ob das der graue Star ist, auch der grüne, der kann früher beginnen, aber kommt dann auch im Alter meistens häufiger vor, bis hin natürlich zu den gesamten, meisten Netzhauterkrankungen, vor allem die Makuladegeneration.
Es gibt ja kaum was besser wird. Kein Organ wird besser im Alter, ja. Wir haben aber das unbeschreibliche Glück als Augenärztinnen, und das erachte ich wirklich als ganz großes Privileg, dass wir den Leuten auch im hohen Alter noch durch Operation des grauen Stars manchmal besseres Sehen geben können, als sie je gehabt haben. Kurzsichtige, die einen grauen Star kriegen und die werden dann viel, viel weniger kurzsichtig gemacht oder sogar auf die Ferne eingestellt. Die erleben das als Wunder und daher uns auch als Wunderheiler. Und es ist ein unbeschreiblich positives Feedback, das wir sehr oft bekommen. Ich glaube, wie kaum Menschen oder kaum eine andere Profession und auch kaum andere Ärztinnen. Und ich bin dafür enorm dankbar, weil man natürlich sehr viel Kraft aus sowas schöpfen kann. Also das ist auch ein kleiner Aspekt des Alters, der sehr positiv ist oder den ich als sehr positiv wahrnehme.
Aber das stimmt, weil normalerweise ist es so, im Alter kein Organ wird besser. Ja. Im Alter, wenn normal, kannst du nur Schadensbegrenzung betreiben. Du kannst es eigentlich fast nie noch besser machen, als es vorher war.
Ja.
Das ist schon richtig, ja. Ich meine, im Grunde, ich glaube, wir sind dann irgendwann, gewöhnen wir uns auch an die sehr zufriedenen Patientinnen und Patienten. Und man konzentriert sich dann immer halt auf die, wo es nicht so gut gelaufen ist oder wo halt die Dinge nicht so leicht sozusagen zu beheben sind. Aber eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen Fächern, dann ist das sicherlich wahr. Das Einzige, was wir halt sozusagen, wenn man auch ein bisschen einen negativen Aspekt bringen will, erstens, wir können nicht Leben retten. Ja, man kann das Augenlicht retten, ist auch was wert, aber Leben retten tun wir nicht. Und das ist schon etwas, von dem man sich ein bisschen verabschieden muss als junger Mediziner und Medizinerin, wenn man eben in die Augenheilkunde reingeht, ist in ein paar anderen Fächern auch der Fall, nicht? Das ist
aber
schon klar.
Man kann Leben verändern.
Ja, aber trotzdem.
Ich stelle gar nicht diesen Anspruch. Ich bin so dankbar, dass die bei der Tür reinkommen mit solchen Körben voll irgendwas und sagen sie, ja, aber das ist so großartig, ich sehe wieder bis zum nahen Turm oder was weiß ich was.
Aber ja, ich glaube schon, dass Menschen machen sich vielleicht vorher nicht viel Gedanken, aber in dem Moment, wo sie nicht mehr sehen können oder das droht, ist das ein enormer Qualitätsverlust, und wenn das geändert werden kann, ändert das das Leben. Also
ja, aber was noch ein Nachteil, der zweite ist sozusagen, finde ich, ist, dass viele Patientinnen und Patienten halt kommen, eben jetzt mit einem grauen Star zum Beispiel, ja, und werden einmal behandelt und dann ist ja auch Gott sei Dank, wenn alles gut geht, keine Behandlung mehr notwendig. Und man hat, was wir halt nicht ein bisschen haben, was die Internisten natürlich oft haben, ist wirklich jemanden, sage jetzt mal, über Jahrzehnte zu begleiten. Das haben wir auch bei manchen Patienten. Ich will nicht sagen, dass wir das nicht haben, aber es ist halt schon weniger. Ja. Und das kann man jetzt positiv und negativ sehen, aber es ist
der normale niedergelassene Augenarzt wird das schon haben, dass er von der ersten Kinderbrille bis, kann das schon begleiten.
Stimmt, das haben vielleicht wir nicht.
Ja, aber ich glaube, das haben wir nicht, weil wir eben erst als zweite oder chirurgische oder dritte Wahl oder als Zweitmeinung konsultiert werden und daher etwas operieren und ihn hoffentlich in Ordnung bringen und dann sagt der Patient
Danke.
Danke. Bringt noch den Korb, sagt Halleluja und geht wieder. Ja. Bleibt ein guter Eindruck zurück.
Reden wir kurz über den grauen Stab. Warum ist die Erkrankung so häufig?
Das ist eine Altersveränderung. Die Linse wird zunächst steifer, so ab dem 40. Lebensjahr, kann sie sich nicht mehr so gut abkugeln und deswegen braucht man ja dann noch zusätzliche Sehhilfen, um in der Nähe was sehen zu können. Also es ist erst eine Steifigkeit, da behält es noch die Transparenz und dann über die weiteren Jahre wird sie trüber. Und wenn sie dann so trüb ist, dass man Strukturen nicht mehr erkennen kann oder sagt, ich kann das da vorne nicht mehr sehen, dazwischen liegen dann noch sogenannte Refraktionsänderungen, dass das Auge vielleicht etwas kurzsichtiger wird oder etwas weitsichtiger, je nachdem, wo diese Trübung in der Linse besonders stark ist. Und irgendwann ist es so unbefriedigend oder so unscharf, dass das eben zu entfernen ist, dieser getrübte Anteil.
Ist die Operation dann immer der Weg?
Ja.
Ja.
Also es wird schon lange geforscht an Tropfen oder Medikamenten, aber das ist bis jetzt, Gott sei Dank, für uns Chirurgen, noch nicht gelungen. Und das wird auch nicht leicht sein. Nicht? Es gibt schon so ein paar. Im Grunde, was passiert ist, der Alterungsprozess, so wie eine Haut, die halt dann Falten bekommt, gibt es eben an der Linse, so wie ich gerade gesagt. Die Proteine verändern sich und sind dann eben, die Linse ist nicht mehr durchsichtig und nicht mehr transparent. Und es gibt schon ein paar Versuche, wirklich sie transparent zu machen auf der einen Seite, beziehungsweise versuchen sie so zu halten, dass eben durch diese Oxidationsprozesse nicht trüb wird.
Hat es vor 10 Jahren einmal so eine Offensive gegeben?
Ja, immer wieder. Ja. Aber das Problem ist, Sie müssen ja diese Tropfen dann wirklich lange, lange, lange nehmen. Aber sie müssen sie ja über 30 Jahre.
Dass man sagt, Sie starten mit 40 diese Tropfen zu nehmen und werden dann hoffentlich mit 70 das nicht haben.
Oder ein paar Jahre später haben. Nicht, weil gar nicht haben, wird es wahrscheinlich dann auch
nicht. Aber was ist damit passiert?
Es bringt ja keinen Effekt. Dann sagst du, mit 40 ist das, nein, es ist, oder mit 40 startest du und sagst mit 50, so what? Also es hilft mir nicht, ich sehe eh gut und das, okay.
Und alles hat Nebenwirkungen immer. Das ist immer eine Frage, nicht ob die stark sind oder ob die bemerkbar sind, aber ganz ohne.
Vielleicht trocknen die Tropfen dann wieder auf, weil sie einen Konservierungsstoff haben. Und dann kriegst du früher ein trockenes Auge und sagst, jetzt habe ich ein trockenes Auge, aber gesehen habe ich eh vorher gut.
Ja, das lösen irgendwas also anders aus. Und
die sogenannte Compliance, also das Beibleiben, dabei bleiben, ist dann für den Patienten begrenzt positiv, ja. Diese genauen Ansätze, wo sollen wir mit diesen Tropfen ansetzen? Was genau macht dieser Alterungsprozess an der Linse? Und wenn wir da jetzt auf die Hornhaut was draufkommen, was dann ins Auge aufgenommen wird, was ist denn das Richtige? Das kann ja nicht nur ein Faktor sein. Wie viele Faktoren sind's? 100, 10, 1000? Wie soll man die in einen Tropfen? Also das ist zum Beispiel ein riesiger Bereich, wo man noch forschen könnte. Aber das an sich das Thema ist, wir wollen nicht älter werden. Die Linse soll nicht älter werden, die Haare sollen nicht grau werden, die Haut soll sich nicht verändern, die Organe sollen nicht schleißig werden, die Arterien sollen nicht schlecht werden, die Knochen sollen nicht osteopenisch oder so werden. Ja? Wo ist der Tropfen? Am besten bitte eine Pille am Tag und dann
ab dem 20. Lebensjahr.
Ja.
Wenn man, abgesehen vom schlechteren Sehen, welche Warnsignale sollten Menschen denn sonst ernst nehmen und rasch abklären lassen, wenn es um die Augen geht?
Oh, das ist, glaube ich, sehr breit gefasst. Ich wollte nur sagen, grauen Star. Weil beim grauen Star ist natürlich da, der kommt ja schleichend, der kommt ja langsam. Nicht? Das heißt, der kommt ja über viele Monate. Im Grunde auch schon die Vergilbung der Linse fängt ja schon mit 25, 30 an, dass sie langsam gelb wird. Deswegen die Patienten, die dann operiert werden und wo wir eine transparente Linse hineingeben, sagen auch, es schaut alles blaustichig aus. Nicht? Und der Grund ist eigentlich, dass das andere Auge gelbstichig ist, das noch nicht operierte. Und die transparente Linse ist so wie halt bei einem 3-, 4-, 5-jährigen Kind, nicht? Eben ganz transparent. Das heißt, dieser Prozess beginnt ja schon früh, aber da merken wir noch nichts, weil das ganz schleichend kommt. Und im Grunde, die Patienten sagen, viele sagen, sie sehen einen Schleier, sie sehen einfach nicht mehr so scharf. Andere haben mehr Blendung, das kommt darauf an, welcher Teil der Linse getrübt ist, ob es eher der Kern ist, eher die Rinde ist, die vordere und hintere Rinde macht wieder unterschiedliche Symptome. Also gibt es recht viele Symptome, die der graue Star machen kann. Aber das Gute ist ja, hier geht es ja nicht um Zeit. Das nicht, ob man das jetzt ein bisschen früher, später operiert. Das ist ja keine akute Sache. Aber was Sie vielleicht darauf ansprechen, sind eher die Symptome, die Erkrankungen betreffen, wo es dann schon einen Zeitfaktor gibt.
Ja, genau.
Die Netzhautablösung ist ein Klassiker, genau. Nicht? Also beim kurzsichtigen Auge vor allem.
Wann sollte ich sofort wachsam werden und mir nicht denken, okay, schlechter
Tag. Na, wenn Sie Sensationen haben, die wirklich ungewöhnlich sind. Oh, ich sehe Blitze, ich sehe einen Rußregen, der von rechts oben kommt, bewegt sich vor meinem Auge, aber da ist kein Rußregen. Ich sehe einen Schleier, den ich gestern noch nicht gesehen habe, wo es zuvor geblitzt hat.
Ein richtiger schwarzer Vorhang.
Auch wenn das...
Ein Teil des Gesichts fällt komplett abblockt. Das wäre eine bereits bestehende Abhebung, wo die Netzhaut sich schon teilweise abgelöst hat. Das sind Symptome, wo ich immer sage, da müssen sie am selben Tag angeschaut werden oder wenn es spät am Abend oder Nacht ist, am nächsten Tag in der Früh. Also nicht diese typische, ich habe das Freitagnachmittag gehabt, na, ich gehe am Montag zum Augenarzt. Das ist dann genau der Fehler, den man dann machen kann. Weil wenn man sowas früh erwischt, dann ist noch ein Netzhautriss oder Loch zum Beispiel, das man mit einem Laser durchaus umstellen kann. Und das ist ein kurzer, ambulanter Eingriff, der dauert vielleicht 5 oder 10 Minuten. Und das kann es auch schon wieder gewesen sein. Und wenn man aber dann die Netzhautablösung schon hat, auch wenn nur ein Teil, ein kleiner Teil abgelöst ist, dann muss man chirurgisch vorgehen. Das heißt, das ist dann ein ganz anderer Eingriff.
Eine abgelöste Netzhaut lässt sich nämlich nicht mehr verschweißen mit Laser oder mit Kälte. Da muss man erst wieder die Flüssigkeit, die unter die Netzhaut gekommen ist, entfernen, damit man da diese Verklebung zwischen allen Schichten induzieren kann.
Aber das wären Symptome, die quasi dauerhaft sind. Was ist mit temporären? Was ist, wenn ich mal Blitze sehe, dann ist wieder vorbei? Ich denke mir, wann muss ich mir denken?
Naja, der eine oder andere ist halt grundsätzlich kurzsichtige insbesondere, nicht? Und das sind viele. Ich glaube, fast 45% der Bevölkerung sind schon zu einem gewissen Ausmaß kurzsichtig. Wenn man ab und zu mal einen isolierten Lichtblitz hat, das ist vor allem im Dunkeln, das ist durchaus häufig, das ist nicht so selten. Ja, und das ist jetzt nicht unbedingt gleich ein Warnsymptom. Wenn man es das erste Mal in seinem Leben hat, dann kann man sich vielleicht auch anschauen lassen, aber es gibt welche, die das immer wieder haben und das kennen. Aber wenn Sie viele Lichtblitze hintereinander haben, wie so ein Blitzlichtgewitter, müssen Sie sich vorstellen, Red Carpet und da sind die ganzen Journalisten, keine Paparazzi und die fotografieren, das ist immer ein bisschen ein Warnsymptom, ja. Und eben, wenn es vor allem eben, wie Sie vorher schon gesagt haben, mit einem Rußregen, mit Floater, mit plötzlich mehr Glaskörpertrübungen, mit diesen Mouche-Volant, diesen fliegenden Mücken, mit mehr von denen einhergeht. Das ist immer so eine Kombination, wo vielleicht Blut im Spiel ist, also ein kleiner Blutstropfen, der sich einfach im Auge, im Glaskörperraum zerteilt. Und das ist immer die Gefahr, dass dann wirklich da auch ein Netzhautriss oder Loch sein kann. Muss nicht sein, aber kann. Und das muss dann immer angeschaut werden. Und das sollte eben möglichst rasch angeschaut werden. Da sollte man dann keine Zeit verlieren. Weil sonst die Netzhautablösung kommt dann relativ schnell. Das kann innerhalb von Stunden oder eher mehreren Stunden oder wenigen Tagen kommen. Ja. Also da muss man dann schon flott sein.
Sind doch immer akute Eingriffe, also die wir dann akut ins Programm mit reinnehmen.
Und das passiert einfach so?
Ja.
Ja.
Ich meine, man muss ja gleich dazu sagen, nicht wer ist die Risikogruppe, die mit Abstand Nummer 1 Risikogruppe sind die Kurzsichtigen. Nicht? Kurzsichtigen haben im Durchschnitt eine 12- bis 15-fach erhöhte Risiko, so eine Netzhautablösung zu bekommen im Vergleich zu einem Normalsichtigen, der keine Fernbrille braucht, der 0 Dioptrien hat oder sogar plus.
Auch die gelasigt sind und glauben, dass sie nicht mehr kurzsichtig sind, aber das Auge bleibt ja kurzsichtig.
Ist lang gebaut.
Dann sagen sie, ich bin ja gar nicht mehr kurzsichtig. Das Auge ist kurzsichtig und das sind dann auch ja, teilweise eher Jüngere. Also unser gestriger akute Fall war knapp unter 50. Es müssen nicht unbedingt, ja, Kurzsichtigkeit von minus 10, vorher lasig gehabt, ein paar Jahre davor.
Was passiert ist ja, dass der Trigger dafür oder was passiert ist, dass der Glaskörper, der hinten das Auge ausfüllt, das ist ein gelartiger, transparenter Körper. Und mit dem Alter bei uns allen verflüssigt sich der immer mehr. Das heißt, er kriegt drinnen quasi Flüssigkeitsblasen. Und der Glaskörper ist im vorderen Bereich quasi angewachsen, hinten liegt dann nur der Netzhaut an. Und irgendwann ist so viel Flüssigkeit in dem drinnen oder kein wenig Gel, dass er kollabiert.
Dass er es nicht mehr halten kann, genau.
Ja, er kollabiert einfach, er fällt zusammen. Und das ist ein normaler Prozess, den wir alle durchmachen. Ich sage immer, alle 100-Jährigen haben eine Glaskörperabhebung auf beiden Augen. Ja, das kriegt jeder. Die meisten kriegen sie in den 70ern. Aber Kurzsichtige kriegen es erstens viel früher, weil sie ein länger gebautes Auge haben, kann man sich so überlegen. Ja, die kriegen es oft in den 50ern, wenn sie höher gerade kurzsichtig sind. Und genau diese Glaskörperabhebung, wenn das passiert, da kriegt man eben plötzlich viele schwarze Punkte oder graue Punkte, diese Mouche Volant. Die Kurzsichtigen kennen das von früher schon, die haben schon vorher Glaskörpertrübungen und die haben es halt ein bisschen vermehrt. Sie sehen manchmal diese wird oft eine Spinne oder Fliege genannt von den Patienten. Das ist dort, wo der Glaskörper am Sehnervenkopf anliegend war, das jetzt herumschwimmt, einen Schatten wirft, damit sehen sie es. Und wenn man das hat, das sollte man sich eben immer anschauen lassen, weil das ist genau die Gefahr. In den nächsten Tagen oder wenigen Wochen ist ein wesentlich höheres Risiko, dass man dann einen Netzhautriss entwickelt, weil der Glaskörper irgendwo vielleicht an der Netzhaut nicht nur anliegend ist, sondern
so ein bisschen mehr verwachsen ist,
genau. Und dann zieht er dort. Prozess. Und wenn er zieht, ist Licht, Blitz, 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 Blitz. Und wenn es Blitzen aufhört, in dem Fall ist schlecht, dann ist er ausgerissen. Und da hat man das Loch dort. Und dann kann eben Flüssigkeit unter das Loch die Netzhaut ablösen.
Nämlich flüssiger Glaskörper, der ja vorhanden ist, weil er eben nicht mehr so. Sie müssen sich das Glaskörpergel vorstellen, so wie ein Slime. Haben Sie in der Schule mit Slime herumgeworfen?
Aber nicht, also grün. Nicht grün, gell?
Aber ich habe ein kleines Kind, das.
Genau. Ich weiß, was und da kann ich es hinüberwerfen und das ist immer noch, wäre immer noch hier bei mir die Hälfte und bei Ihnen die andere Hälfte. Und so ist es am Anfang, richtig ein festes Gel. Und über die Jahre wird das dann schleißig. Da ist dann sozusagen nicht mehr gut viel Struktur und dann wahrscheinlich oben ein bisschen Wasser, so wie wenn man Pudding länger stehen lässt oder so. Ja? Und das Wasser bleibt natürlich auch im Augenball drinnen. Und das kann dann diese verflüssigte Glaskörper unter die Netzhaut gehen und hebt sie runter. Und das führt zu diesem Grauschleier.
Ich habe das Gefühl, ich sehe auf einmal lauter schwarze Punkte. Sie beide wissen mehr über Augenkrankheiten als viele, viele andere Menschen. Wie oft haben Sie sich schon gedacht, oje, habe ich das jetzt?
Na gut.
Aber kommt das nie vor?
Na gut, ich glaube, als Medizinstudent kann man das sagen, hat man sich ja so, dass man alle Krankheiten einmal durchspielt. Genau. Nicht?
Paroxysmale, nächtliche Hämoglobinurie hatte ich da zum Beispiel gefühlt, war nicht der Fall. Eigentlich nie. Ich habe letztes Jahr, war ich ganz sicher, dass ich unter dem Oberlid einen Fremdkörper habe. Es hat mir so weh getan. Ich habe mir gedacht, ja, das wird über Nacht. Ich habe mir selber versucht, das Lid umzudrehen. Das gelingt schlecht und habe drüber gewischt. Dann am nächsten Tag in der Früh, da sollte ich eben operieren. Habe ich aber vorher gesagt, bitte schaut mir an, da muss was Kleines sein. Die haben das erste hat das angefärbt und gesagt, nein, da ist nichts. Und die Hornhaut ist ein bisschen zerkratzt, da ist nichts. Und ich dachte, die hat das nicht gesehen. Das ist natürlich in der eigenen Mannschaft nicht sexy, wenn man dann sagt, ich gehe jetzt zum nächsten Facharzt mich anschauen lassen.
Ich hole meine andere Meinung.
Aber sie waren alle, es waren dann drei, die es angeschaut haben und es war dann Gott sei Dank nach zwei Tagen besser. Ich weiß bis jetzt nicht, was es war, aber wenn man das Auge ist extrem empfindlich, ja. Wahrscheinlich irgendein kleiner Fremdkörper, der drüber gekratzt hat, diese Kratzer schon furchtbar weh dann, der dann eh rausgefallen ist oder rausgeschwemmt sich hat und außer diesen Spuren eh nichts mehr zu sehen war, ja. Aber man ist sensibel. Aber ich möchte keine Augenoperation haben. Möchtest du eine Augenoperation haben?
Ja, ich brauche schon, aber in Narkose.
In Narkose und genau, wir wissen genau, was dabei passiert, nicht? Also wir wissen so genau, was passiert, ja. Die Wahl des Operateurs wäre schwierig und
wobei ich interessanterweise schon sagen muss, ich habe operiert und ich dann über die Zeit ja viele Kolleginnen und Kollegen auch und auch einige Chirurgen, die viel operiert haben, also gerade jetzt vor gar nicht so langer Zeit einen operiert, der sehr, sehr viel operiert hat, in Pension
Augen
schon ist. Ja.
Augen.
Okay. Ja, ich rede Augen. Und ich denke mir immer, ich lasse mir das lieber auch die Operation, wo ich den Patienten sage, das machen wir auf jeden Fall in Lokalanästhesie, weil es wirklich in Narkose nicht notwendig ist. In Narkose nur bei Kindern und Jugendlichen und vielleicht bei Patienten, die wirklich dement sind und so, dann schon, aber sonst eigentlich immer in Lokaler. Und ich kann eigentlich fast jeden dazu überzeugen. Aber die haben sich dann doch auch in Lokaler machen lassen.
Ja.
Und haben es anscheinend auch ganz gut toleriert. Also vielleicht muss man auch nur ein bisschen älter werden. Und dann wird man wahrscheinlich auch ein bisschen gelassener. Und
ja, den Abstand gewinnen zu dem aktuellen Geschehen, glaube ich, aus. Ja, und man vielleicht denkt, die haben jetzt schon wieder ganz neue Techniken und noch viel kleinere Schnitte und tolle Linsen und was weiß ich was alles.
Wenn wir den ersten Block, also die Grundlagen jetzt abschließen würden, vielleicht noch zusammenfassend von Ihnen, was sollten wir über das Auge unbedingt wissen, um es besser zu schützen?
Ich würde schon raten, bei sehr hellem Licht, also ich denke jetzt an Schnee und ich denke an Wasser, also wo auch Reflexion dabei ist, und natürlich wenn oben am Gletscher so und so, würde ich schon eine Sonnenbrille eigentlich vorschlagen.
Okay.
Ja, das ist schon.
Also generell, wenn es hell ist, eine Sonnenbrille.
Ja, ja. Der Lichtschutz übers Leben, nämlich kumulativ, ja, nicht? Das heißt, ist schon wichtig. Wir wissen, dass die Makuladegeneration, diese altersbedingte Makuladegeneration, die häufigste Erblindungsursache im Sinne von sehr schlechten Sehen im Alter bei uns in der westlichen Welt ist, dann ist sozusagen, abgesehen vom Rauchen, das ein Risikofaktor ist, den man natürlich einschränken kann, wenn man es schafft, nämlich nicht zu rauchen, ist und an der Genetik, für die kann man nichts, die ist so, wie sie ist, ja, also man kann ja seine eigenen Gene nicht ändern, aber sozusagen da ist sicherlich der Lichtschutz schon etwas, was man machen kann, um das Risiko ein bisschen zu reduzieren.
Unbedingt,
und halt gesunde Lebens-, also Ernährung. Ja.
Genauso gesund, was wie alle anderen Organe das auch gerne hätten. Die wollen eigentlich nicht beraucht werden und die wollen bewegt werden und die wollen gute Ernährung bekommen. Das will das Auge auch. Aber Licht ist sicher ein ganz wichtiger Faktor.
Sind Karotten so super fürs Auge, wie es heißt? Oder würden Sie beide da jetzt mal das milde weglächeln?
Milde weglächeln.
Genau. Und Brokkoli wäre gescheiter. Man hätte so Spinat und Brokkoli hätte man sagen müssen.
Das ist auch okay.
Ja, ja.
Nehmen wir mit. Was ist mit der Genetik? Wie viel Prozent, würden Sie sagen, an der Augengesundheit verantwortet die Genetik des Menschen?
Das müssten wir ein bisschen einschränken, auf welche Augenerkrankung genau. Bei der Kurzsichtigkeit, würde ich sagen, hat die Genetik einen großen Anteil. Allerdings auch unser Lifestyle. Also dieses viele Nahschauen. Die Kurzsichtigkeit wird eindeutig mehr durch die viele Naharbeit und die Genetik, die dann auch noch da zusätzlich da ist.
Ist es wahr, dass man jede Stunde einmal weit in die Ferne schauen sollte für ein, zwei Minuten?
Ja, die Idee ist sozusagen diesen Nahreflex, nicht die Akkommodation nennen wir sie, die Naheinstellung, die einmal kurz zu unterbrechen, dass man nicht in die Situation kommt. Das Problem ein bisschen ist nicht, wenn wir lesen oder wenn wir aus einem Bildschirm Sachen anschauen, dann tendieren diejenigen, die dazu neigen, nämlich eine Kurzsichtigkeit zu entwickeln, tendieren dazu, etwas zu wenig zu akkommodieren, also etwas zu unterakkommodieren. Das heißt, die schauen nicht wirklich ganz auf diese Ebene, wo sie scharf sehen sollten oder es wollen. Das heißt, das Bild ist nicht auf der Netzhaut abgebildet, sondern ist knapp dahinter abgebildet. Und das führt dazu, dass das Auge versucht, jetzt in die Länge zu wachsen, um dem sozusagen halt gleich Herr zu werden und das sozusagen auch das Bild scharf zu machen. Das ist so ein bisschen die Hypothese. Es gibt dann auch die periphere Netzhaut, die eine Rolle spielt. Deswegen gibt es auch so spezielle Brillen für Kinder, die einen peripheren Defokus sozusagen produzieren, um eben auch da gegenzulenken. Und da ist die Idee eben auch, dass man, wenn man immer wieder, eine Stunde klingt ja fast ein bisschen lang, ich sage den Patienten meistens so, alle 15, 20 Minuten kurz in die Ferne zu schauen. Nicht einfach nur die Augen zu schließen, weil das hat nicht den gleichen Effekt, sondern wirklich entspannt aus dem Fenster rauszuschauen im besten Fall und überhaupt halt hinauszugehen.
Den Kindern sagt man.
Also Tageslicht.
Also man weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob es das Tageslicht ist, ob es das Draußensein, die Fernakkommodation oder alles zusammen ist. Die Empfehlung lautet, dass man, glaube ich, 2 Stunden, oder?
Am Tag, ja, wenn es geht.
2 Stunden am Tag, die Kinder draußen sein und keine Naharbeit leisten.
Also in Asien ist es jetzt inzwischen so, weil da gibt es ja viel, noch viel mehr Kurzsichtige. Das ist wesentlich höher. Also ich denke jetzt an Japan, China, aber auch anderen asiatischen Länder. Die haben ja teilweise, also unter den Akademikern, bis zu 98% Myope. Also wenn sie dort in einen Vortragssaal gehen, sind eigentlich alle myop. Und also wesentlich höher als bei uns. Und das ist auch etwas überraschend ist, weil wenn man zurückgeht und sich anschaut, vor 2, 3, 4 Generationen waren dort sehr wenige. Also waren eher sogar hypermetrop, die waren eher umgekehrt. Und entsprechend ist das ein ganz interessantes Phänomen. Es sind nämlich die kurzgebauten Augen, die übersichtigen sogenannten, ja, die Plusdioptrien haben, also das Gegenteilige, kurzgebaut. Die haben früher eine spezielle Art des grünen Stars bekommen können, also ein akutes Glaukom, so einen Glaukomanfall. Und das gab es in Asien recht viel. Und ich kann mich erinnern, ein Kollege aus England damals, der ist dort hingegangen, um sein Research zu machen, sein Research Fellowship. Und der ist hingegangen und hat eigentlich sich dann diese älteren Patienten angeschaut, die eben hyperop waren, die diese Gefahr dieses speziellen grünen Stars hatten, und hat sich dann die Enkel Kinder von denen angeschaut, die fast alle durchwegs myop waren, kurzsichtig.
Wirklich?
Ja. Und der Grund war über diese zwei Generationen, also diese 40, 50 Jahre. Früher haben gerade lesen gelernt, wenn überhaupt. Ich denke jetzt an manche Teile von China. Und diese Kinder natürlich ganz anders, ja, wir wissen vielleicht, in asiatischen Schulen ist es üblich, dass die Kinder bis spät am Abend sehr viele Hausaufgaben haben und den ganzen Tag und teilweise 6 Schultage haben in der Woche. Das heißt, die sind eigentlich nur am Naharbeiten, die sind nur in der Nähe und unterbrechen das auch gar nicht. Und jetzt ist es so, dass in Asien viele von den Schulen, da gibt es viele Schulversuche, wo die Kinder zumindest 2 Stunden am Tag Unterricht im Freien haben. Das heißt, die sind beschattet, das schon, aber damit nicht, also die Sonne exponiert sind, aber sie sind draußen bei Tageslicht. Also das sind schon ganz interessante Modelle, die da jetzt sozusagen probiert werden, um die Kurzsichtigkeit ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Da ist viel Forschung jetzt dran. Ein anderer Ansatz ist, dass man über Nacht die Hornhaut so verändert, dass die Kinder dann tagsüber normalsichtig sind und die Kontaktlinsen nur in der Nacht drinnen hat.
Interessant.
Ja,
was wir nicht so besonders mögen.
Ja eben.
Allerdings gibt es wirklich, also ja, wir mögen es nicht, weil es potenziell doch zu Infektionen führen kann, aber es wird viel, viel verwendet und auch teilweise sehr erfolgreich verwendet. Also es gibt viele, viele Ansätze. Und warum wir uns da so Gedanken machen, ist nicht nur, weil das ein kosmetisches Problem ist, wenn man sagt, oh je, ich will keine Brille tragen oder was immer, sondern weil ab einer gewissen Achsenlänge einfach viel mehr Pathologie am Auge passiert, wie zum Beispiel die Netzhautrisse oder Netzhautablösungen. Auch das Glaukom ist dann gehäuft vorhanden und ja.
Das heißt, eins zieht das andere an.
Ja. Diese Veränderung des Augapfels, sagt man so, ab normaler Augapfel wäre 23 mm und ab 26 wird es kritisch. Mhm. Und pro 1 mm ist es 3 Dioptrien. Also da sind Sie eh schon bei -9 dann. Ne?
Wenn Sie sich anschauen, wenn wir jetzt gleich bei Forschung bleiben und medizinischem Fortschritt, in den vergangenen Jahren, welche Entwicklung hat Ihre Arbeit am meisten beeinflusst oder welche Entwicklungen haben Ihre Arbeit am meisten beeinflusst?
Na, sagen wir jetzt mal über die letzten 20 oder Jahre, würde ich sagen, die Schnitttechniken sind einfach noch kleiner geworden. Wie wir im AKH begonnen haben, da hat man wahrscheinlich noch 4 mm das Auge geöffnet. Jetzt machen wir das mit 2,4 mm oder so für diese spezielle graue Staroperation. Also es ist kleinschnittiger geworden, die Technologie ist da besser geworden. Kleinschnittiger ist auch die Hinterabschnittschirurgie geworden. Das heißt, wenn man an die Netzhaut muss mit chirurgisch, gibt es jetzt Techniken, die man auch nicht mehr vernähen muss. Also das ist sicher sanfter geworden, weniger invasiv. Mhm.
Ich glaube, vor allem im diagnostischen Bereich hat sich auch sehr viel getan. Mhm. Nicht? Also das OCT ist schon vorher angesprochen worden, nicht die optische Kohärenztomographie. Das ist ein Schnittbildverfahren, das mit einem Laser, quasi mit Laserlicht gemacht wird und wo wir einfach sehr hoch auflösend die Netzhaut zum Beispiel darstellen können. Und da glaube ich, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein, weil das ist eigentlich hier, glaube ich, ungefähr 3 bis 4 Gehminuten von hier entfernt, der mitentwickelt worden ist auf dem Institut für medizinische Physik in der Währinger Straße. Damals der Professor Fercher, der ist inzwischen schon verstorben, der war damals, ist dann Chef geworden von der Physik eben hier in Wien, von der medizinischen Physik und hat im Grunde gebracht die sogenannte optische Biometrie. Das heißt, er hat diese Idee gehabt, ein Interferenz, Laserinterferometrie am Auge zu verwenden, was früher nur so sozusagen in der Herstellungstechnik verwendet wurde, in welchen Betrieben, wo irgendwas genau vermessen wurde. Und hat das fürs Auge quasi angewandt, hat auch das Patent darauf gehabt. Und daraus hat sich entwickelt einerseits die optische Biometrie, also die Vermessung des Auges vor der Operation für die graue Staroperation zur Berechnung der Linsenstärke, die viel genauer ist als der damalige Ultraschall, der verwendet wurde und ist inzwischen absoluter Standard weltweit geworden. Ja. Also das ist sozusagen gar nicht mehr wegzudenken und unsere Resultate sind deswegen viel, viel besser geworden, was dass die Patienten nach der Operation auch wirklich die Dioptrienanzahl ungefähr haben, die wir uns gewünscht haben. Das ist also in Wien geboren worden, diese Technik, und ist dann von der Firma Zeiss, also halt, hat er das Patent verkauft und Zeiss hat das dann sozusagen groß gemacht, inzwischen verwenden alle Hersteller, produzieren diese Geräte. Und das andere, was sich eben entwickelt hat, ist, dass diese Scans, dieser eine Scan sozusagen jetzt gleich nebeneinander gesetzt wurde. Das heißt, der erste richtige OCT-Scan im Vergleich zu den heutigen natürlich noch sehr grob, ja, von der Netzhaut, ist auch da gemacht worden. da war dann eine große, eine starke Gruppe in den USA, die dann auch daran gearbeitet hat, und die sind dann ein bisschen noch sozusagen schneller vorangekommen damit. Und inzwischen aber auch hier ist der Professor Drexler ist jetzt ja Chef von der medizinischen Physik, auch hier ganz hochauflösende OCT-Geräte, die teilweise nicht nur im Auge, sondern auch in anderen Organen verwendet werden, in Kathedern und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich, glaube ich, schon wirklich revolutionäre Technik gewesen, Technologie, die wir jetzt ständig jeden Tag verwenden zur Vermessung des Auges auf der einen Seite, aber vor allem für die Scans, für die Bildgebung, die wir für die Makuladegeneration, für die Diabetiker, für all das dauernd brauchen.
Das ist so hochauflösend, dass man wirklich alle 10 Netzhautschichten wirklich wunderbar einzeln beurteilen kann und sogar nach sogenannten Biomarkern suchen kann, dass man sagt, da haben wir ein Zeichen, da fürchten wir, das könnte mal in die Richtung dieser Erkrankung führen oder so.
Ja. Wir können sogar inzwischen Angiografien machen, das heißt Gefäßdarstellung, ohne einen Farbstoff sozusagen spritzen oder ein Kontrastmittel spritzen zu müssen. Also das sind Sachen, die kann man sich dann eigentlich, wenn man, das war vor 20 Jahren oder 30 Jahren vollkommen unvorstellbar. Also wir haben jetzt im Grunde histologische Schnitte de facto in vivo, also am Lebenden, und teilweise jetzt mit schon Weitwinkel, wo wir fast die gesamte Netzhaut schon darstellen können und auch gefäßmäßig genau sehen, welche Gefäße sind wie wo durchblutet. Ja, und das sind schon Dinge, das war auch noch vor 20 Jahren eigentlich in der Form, wie es jetzt ist, unvorstellbar.
Und aber auch die tatsächliche Therapie der neovaskulären AMD, also der sogenannten Makuladegeneration, die feucht ist, hat man sich lange nicht vorstellen können. Das hat in den 10er Jahren eigentlich gestartet. Um die Jahrtausendwende war mal die Beläserung sozusagen. Also mit einem Farbstoff, der dann aktiviert worden ist und schnell Narben gebildet hat, und es ist nicht größer geworden. Und jetzt sind wir doch in der Lage, mit den Spritzen den Leuten lang einen wirklich passablen Standard bieten zu können. Und das wird halt auch immer verbessert und verfeinert mit einem Wirkstoff, dann kommt ein zweiter Wirkstoff dazu, dann wirkt es Gott sei Dank länger und die müssen nicht alle 4 Wochen kommen, sondern alle 6, dann alle 8. Jetzt sind wir so bei 12, maximal 16, freuen uns schon über das. Aber natürlich hoffen wir, dass das einmal nicht mehr ins Auge gegeben werden muss, sondern vielleicht über die Vene gegeben werden kann, weil es auch für die Patienten kommoder ist und natürlich sehr, sehr viel Platz und Ressourcen und Personal benötigen bei uns auch. Ja. Also wir machen im Jahr 8.000 solche Applikationen. Ihr macht wahrscheinlich das Doppelte, oder?
Wir machen 19.000 haben wir letztes Jahr gemacht.
19.000, ja. Mit den Außensatelliten. Also das ist, wenn man es braucht, dann braucht man es für immer. Ja. Aber es ist immerhin eine Möglichkeit, das Sehen lange stabil halten zu können. Da haben wir früher zugeschaut, wie das innerhalb von 3 Monaten das Zentrum verschwunden ist. Lesefähigkeit auf 0.
Entgegen diesem Fortschritt, den Sie jetzt gesagt haben, wo sehen Sie jetzt die größten Herausforderungen, die größten Problemfelder vielleicht noch, wo Sie sagen, da in meiner Arbeit, das würde es bereichern, da wäre es wichtig, dass man etwas tut?
Ja, es gibt schon noch viele Erkrankungen, die sind natürlich Gott sei Dank nicht so häufig, die auch genetisch verursacht sind, also die auch durchaus weitergegeben werden in der Familie oder zumindest eine genetische Ursache haben, wenn man so will, die wir oft gar nicht behandeln können. Und natürlich die Gentherapie ist, hört man ja auch immer, und gibt es jetzt auch wirklich Ansätze, momentan noch für sehr wenige, ganz ausgewählte Erkrankungen, vor allem der Netzhaut, wo dann mit einem Adenovirus, also ein Virus quasi beladen wird, mit dem fehlenden Gen, wenn man so will, und das injiziert wird ins Auge, also auch oder eigentlich in dem Fall unter die Netzhaut gespritzt wird, und mit der Hoffnung eben, dass dort dann das fehlende Protein, geht meistens um Proteine, produziert werden kann, nicht? Und ich glaube, in die Richtung geht es schon immer mehr für manche Erkrankungen, die wir derzeit gar nicht behandeln können, muss man auch sagen, nicht?
Ist ungeheuer teuer. Also es wird,
ja, das wird sehr aufwendig, ja. Ist auch jetzt schon aufwendig.
Ja. Ist aber noch, das Medikament ist teuer und aufwendig. Ich habe schon ein bisschen auch Sorge, dass mit Ressourcenverknappung und Sparen und so weiter, dass das schon noch ein Thema wird, das uns jetzt mit jedem Jahr mehr beschäftigen wird und natürlich die Patienten darunter leiden könnten, also werden.
Ja, also auch die Überlegung, es gibt auch Überlegungen, und gibt sogar auch schon Phase 1-Studien dazu, einen Virus zu injizieren, der im Grunde genommen in dem Fall dieses Anti-VEGF, diese Medikamente, die wir jetzt spritzen für die Makrotherapie, dass die in der Netzhaut produziert werden. Das heißt, im Grunde, dass das Anti-VEGF, diesen Antikörper dort produziert werden, lokal und dann auf ewig. Das heißt, da müsste man eigentlich nur einmal spritzen, nicht im besten Fall. Und das wäre natürlich toll, aber das wird entsprechend auch kosten. Ich meine, das werden sich, welche Firma immer das sozusagen wirklich auch zur Zulassung bringen könnte, sollte es funktionieren, wissen wir noch nicht. Das wird wahrscheinlich fast unbezahlbar werden, ja, in einem sozialen System wie unseres. Das heißt, sehen wir auch in der Hämatologie und der Onkologie, nicht? Da gibt es, kommen jetzt ganz neue Therapien. Die Vakzine für Tumoren sind jetzt gerade spruchreif, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und das wird man auch den Leuten in gewisser Weise gar nicht vorenthalten können, wenn die einen Tumor haben, eigentlich sonst eine sehr geringe Überlebenschance haben. Und es gibt jetzt wirklich die Möglichkeit, die zu vakzinieren, sodass im Grunde genommen ihr Körper ganz gezielt auf den Tumor losgeht, das Immunsystem, und den auch vielleicht wirklich dann entsprechend sozusagen ganz los wird oder zumindest stark unter Kontrolle hat. Diese Therapien werden auf jeden Fall sehr teuer werden, das können wir jetzt schon sagen. Aber es wird mir auch schwer vorenthalten können. Ich glaube, da muss sich die Gesellschaft dann überlegen, wie sie weitermachen will. Muss man halt in den Straßenbau vielleicht ein bisschen weniger investieren. Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß nicht. Irgendwo muss es halt dann weg abknabbern, ja. Ist auch jetzt schon eine Diskussion, die wir vielleicht eher am Ende noch haben über die Zukunft, nicht? Wie geht's weiter? Das ist sicherlich eines der großen Themen. Ich glaube, die Wissenschaft wird uns in den nächsten Jahren immer mehr Möglichkeiten geben, und die Industrie im weiteren Sinne, die Pharmaindustrie oder Produkte, die hergestellt werden, da wird es immer mehr Optionen geben. Und die Frage ist nur, wie können wir das dann an den oder die Patientin bringen?
Und wer kann sich's leisten?
Naja, das muss sich das System bei uns leisten können, weil wir haben ja Gott sei Dank noch ein soziales System, und nicht der Geld hat, kann sich's leisten.
Wir haben ein tolles soziales System im Vergleich zu vielen oder fast allen Ländern. Tolles soziales System. Aber dass da jetzt schon die Gürtel enger geschnallt werden, das ist schon meine Wahrnehmung auf jeden Fall.
Ja, man liest ja in den Medien eigentlich täglich, oder? Gesundheitsreform, wie immer die sein wird.
Reden wir über künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt die heute schon in der Augenheilkunde, und wie wird sie die Rolle noch verändern?
Also ich finde, sie spielt eigentlich noch gar keine Rolle. Und das ist auch ein bisschen überraschend, finde ich, weil wir hören schon seit einigen Jahren. Also. Genau. Naja, natürlich, es gibt jetzt im Grunde genommen, das Problem ist, in der Zulassung gibt es wenig.
Nicht? Na, gar keine Rolle würde ich nicht sagen. Es gibt jetzt schon diese Retina-Monitoren, die an diversen Orten schon stehen, und sogar auch Optiker, die davon wirklich keine Ahnung haben, weil sie es nicht gelernt haben, aber die dann verbunden sind mit irgendwelchen Zentren oder Ärztezentren, die das auswerten, oder eben KI. Mhm. Also die KI, die sagt ja, ihr Augenhintergrund ist im Vergleich zu einer Million anderen normal, sie müssen keinen Arzt aufsuchen. Oder, aha, ich sehe da ein paar Blutungen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie doch Diabetiker sind, ist hoch, gehen Sie doch bitte zum Arzt. Und dann, wo die KI nicht sicher ist, wo man dann noch einen Arzt konsultiert, der das Bild dann vorgelegt bekommt, ja, nicht dem Patienten, und für 7 Euro dann sagen soll der einen Arzt sehen oder nicht. Also,
aber momentan ist es ja noch immer so, dass eigentlich genau das, das gibt es anscheinend in ein paar, in Deutschland und bei uns auch inzwischen anscheinend, in so Optikerketten eben so eine Möglichkeit, sich so ein Screening machen zu lassen. Und da wird auch tatsächlich jedes Bild zu einem Arzt geschickt, der ist irgendwo ganz woanders und kriegt eben ein paar Euro und macht die Befundung. Das macht jetzt momentan die KI noch nicht, das wird sich schon ändern. Es gibt ein paar Screening-Programme für eher praktische Ärzte oder Diabetesambulanzen, wo die Internisten sind, wo man ein Foto macht von den Diabetikern, und dann wird es eben durch eine AI gescreent. Ist das jetzt sagen auffällig nicht? Das Problem ist immer, und das verstehe ich natürlich auch, die Firmen, die das produzieren, was die nicht wollen, sind die sogenannten Falschnegativen. Jemand zu sagen, es ist nichts, kommen in einem Jahr wieder, so auf die Art, nicht? Wenn was ist. Das ist gefährlich, nicht? Weil da sagt der Patient, das System hat gesagt, es ist nichts, ich habe mich in Sicherheit gewogen, und auch der Internist, und da war doch was. Das, um diese Falsch-Negativen möglichst gering zu halten, idealerweise auf null, geht nie, aber fast gering, hat man dann auf der anderen Seite halt viel Falsch-Positive. Das heißt, es sind eigentlich Fotos, die der KI vielleicht sonst gesagt hätte, wäre eh okay, wäre eh normal, aber sagt, na, da bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher. Falsch positiv. Das heißt, die kommen dann alle zum Augenarzt und hat eh nichts. Ja. Also das heißt, im Endeffekt, je mehr diese Screening-Systeme kommen, glaube ich, umso mehr werden wir überschwemmt werden mit Patienten, ja, die falsch positiv sind. In Wirklichkeit einfach das KI zur Sicherheit gesagt hat,
bin mir nicht sicher. Gehen Sie zum Augenarzt.
Gehen Sie genau. Auf jeden Fall zum Augenarzt. Mhm. Und dann bringt das System auch nicht wirklich viel. Dann kann ich mir gleich direkt anschauen. Also ich bin überrascht, dass wir noch so wenig haben. Es gibt natürlich da und dort so Softwareprogramme, aber in meinem Alltag hat es momentan einfach keinen Impact. ChatGPT ja sehr wohl für Searches, für Forschung und so weiter, keine Frage, ja. Aber eigentlich so in meinem Alltag derzeit, es gibt ein paar Berechnungsprogramme für Kunstlinsenstärke, die sind nicht wirklich besser als die anderen, die sind KI-gestützt oder ganz KI. Ja, die haben auch nicht den Durchbruch bis jetzt gebracht, also die verwenden wir auch eigentlich nur wenig bis gar nicht.
Also ja, mit Anfütterung von mehr Daten vielleicht relevanter werden.
Kann man hoffen, genau. Aber, ja. Aber bis jetzt, wenn ich mir überlege, jetzt nicht, dass von Warren Hill, der ABF-Calculator, hat, glaube ich, auch schon jetzt, glaube ich, 1 Million Daten an Bord. Also 1 Million ist noch immer nicht wirklich besser als andere, 2, 3 andere Standardformeln. Also ja, es ist irgendwie, haben wir mehr erwartet, gebe ich zu. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Aber das kommt noch.
Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Werden wir schauen.
Ich glaube schon, dass es kommt, ja. Aber es stimmt, was er sagt, denn unseren Alltag beeinflusst noch nicht so. Unseren ophthalmologischen, unseren augenärztlichen Alltag.
Ich meine, was es schon bringt, sind so Sachen wie ein Scribe. Also nicht, im Grunde, Sie können ein AI-Scribe, das heißt, Sie reden mit dem Patienten und nehmen das auf währenddessen. Und was der macht, ist, er nimmt das nicht nur auf, sondern er transkribiert es. Gut, das geht ja relativ leicht, aber er tut es dann auch gleich ordnen. Das heißt, die Idee ist, Sie fangen an, mit dem Patienten zu reden über irgendwas und dann sagt er zwischen noch, übrigens, ich habe vergessen, ich habe auch eine Allergie auf Erdbeeren. Ja, dann wird das auch gleich unter Allergien sozusagen auch gelistet. Das heißt, die haben am Ende einen strukturierten Output von einem Gespräch.
Hast du das?
Ich habe es mir selber gebaut. Ja, funktioniert ganz gut. Ja.
Klingt eigentlich aber wie ein sehr gutes Hilfsmittel.
Ja, genau. Und, ja. Und da gibt es auch ein paar offizielle Programme schon. Also gibt es eins aus Australien, das kann man kommerziell erwerben. Es gibt aber auch 2 in England, die zugelassen sind als Medizinprodukte. Und das ist einfach im Grunde genommen, ja, es ist ein Language Model, ein normales, halt adaptiert auf Medizin, auch ein bisschen optimiert und hat halt ein gutes Prompting, wie man so schön sagt. Es geht ja nur ums Prompting. Das Prompting ist das Wichtigste. Wenn man Prompting kann, dann ist man ja eh schon. Und im Endeffekt, das sind so Sachen, die bringen einfach im Alltag. Aber es ist jetzt nicht für einen Patienten jetzt spezifisch. Ich erspare mir Zeit. Ja?
Aber es ist etwas,
ist nicht augenärztlich spezifisch, ne?
Nein,
aber es ist etwas, was Ihre Rolle als Arzt, als Ärztin entlastet.
Genau, aber ich könnte genauso gut eine Verwaltungskraft neben mich setzen, die kann mittippen. Also nicht, das ging ja auch. Nicht?
Ja, die aber die
auch
muss wer zahlen.
Klick, klick, klick. Genau, da muss jemand da sein, ja.
Aber in der Klinik habt ihr nicht solche Language.
Nein, da dauert es immer länger, bis man solche Dinge machen kann. Das ist Datenschutz und so Blödheiten. Verzeihen Sie das.
Bei uns haben Sie das jetzt angeboten.
aber das können wir zurück so sagen, wir können es zurück so lassen. Ich muss sagen, die Datenschützer, das ist schon, da kann man auch wirklich, da ist einfach, finde ich, in Europa, in Österreich weit übers Ziel hinausgeschossen worden.
Dann kommen wir zum Ausblick. Wenn Sie jetzt so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft schauen, was wird sich in diesem Zeitraum grundlegend verändern oder wird sich etwas grundlegend verändern?
10, 15 Jahre.
Also ich glaube, es wird sich in unserem Gesundheitssystem einiges ändern. Davon gehe ich aus. Ja, und ich habe ein bisschen, sozusagen, ehrlich gestanden, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wir den Weg gehen könnten, den Deutschland und die Schweiz zum Beispiel jetzt gegangen sind, schon seit mehreren Jahren. Ja. Also in unseren Nachbarländern, und kommt von den USA, muss man fairerweise sagen, ursprünglich. Aber auch in England gehen sie jetzt den Weg. Und das ist der, dass man sagt so, alles, was man im Krankenhaus nicht machen muss, gehört raus. Gut, das ist immer grundsätzlich nachvollziehbar. Die Schwierigkeit ist nur, da geht es auch um Operationen. In der Augenheilkunde geht das insbesondere gut, weil wir sehr viele ambulante Operationen haben und die auch durchaus in einem kleineren Setting gemacht werden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Anästhesisten, ich brauche keine große andere Infrastruktur, das meine ich damit. Kein Aufwachraum und so weiter. Und was in Deutschland eben passiert ist, ist, dass im niedergelassenen Bereich operiert wird. Gut, das waren halt bis jetzt immer Zentren, die halt einem oder mehreren Ärztinnen und Ärzten gehört haben und die haben halt dort Augenheilkunde betrieben und haben auch operiert auf Kassenabrechnung. Und jetzt aber in den letzten 10 Jahren, 5, 6, 7 Jahren verstärkt, sind die aufgekauft worden von Private Equity, also von quasi im Grunde genommen großen Ketten. Das heißt, sie haben jetzt die größte Kette in Deutschland, hat jetzt 280 Praxen, glaube ich. Und die füttern hinein in ihre sogenannten MVZs, in ihre medizinischen Versorgungszentren, wo sie operieren. Und was dort damit passiert ist, ist, dass im Grunde genommen 2 Sachen. Erstens, die Indikationsstellung wird damit ein bisschen verzerrt, um es mal ganz freundlich auszudrücken. Das heißt, wenn Sie dort hineingehen und sagen, ich habe das Gefühl, ich sehe nicht mehr so gut, Sie sind über 60 Jahre, dann ist Ihre Chance, am OP-Tisch zu landen, eine relativ große.
Ja. 100%.
100 vielleicht nicht, aber hoch. Ja. Das heißt, eh klar, weil die wollen, die
in
müssen.
In irgendeiner Form schon, du. Die haben den Leistungsdruck, entweder wird gelasert oder gleich die Linse getauscht und dann noch, wir verkaufen ihnen eine möglichst teure Linse, weil die
das Zuzahlungsmodell kommt dazu, weil die Kassen zahlen halt nicht so viel. Und um jetzt wirklich lukrativ zu bleiben und auch wirklich das eben diese 7, 8, 9% Rendite zu bekommen, die ein Private Equity nun mal braucht, ja, um Private Equity zu sein, passiert eben dann auch eben, dass die Patienten zuzahlen. Das heißt, sie werden eingeredet und das sind Laien, wie sollen sie es besser wissen, die dann eigentlich sie überhaupt nicht brauchen, die ihnen überhaupt keine Verbesserung bringen in irgendeiner Weise, aber Geld kosten. Das heißt, es wird sozusagen nicht nur das öffentliche System gemolken, im Sinne von, dass einfach mehr Patienten operiert werden, die überhaupt nicht operiert werden müssten, aber auch die Patienten müssen noch zuzahlen, was das eigentlich noch teurer macht, das System insgesamt, weil es sind ja Gesundheitskosten, ja nicht nur was Kassen oder Länder zahlen, sondern auch was die Patienten noch zusätzlich irgendwo zahlen, gehört ja auch in die Gesundheitskosten. Und wir haben eh schon 12,5% unseres BIPs, das wir für Gesundheit ausgeben. Die Deutschen haben noch mehr.
Ja. Also es kommt sicher niemand mehr, kein Patient nur mehr mit der Kassenleistung weg. Es wird ihm sicher so eingeredet, dass er das letzte Taschengeld auch nehmen wird, weil er das Gefühl hat auch, dass er was versäumt.
Und sie haben dann ein echtes Qualitätssicherungsproblem, weil wer wird dort die Qualität checken?
Aber was wäre jetzt Ihr Rat an Patientinnen, an Patienten?
Wir versuchen, so das Gesundheitssystem so zu beeinflussen in unserem Rahmen, dass das so bleibt, dass wir den Patienten weiterhin Qualität anbieten können, ohne dass wir diesen Druck haben. Weil in diesen Zentren haben die Ärzte auch den Druck, die haben ein Reporting-Gespräch alle 2 Wochen und sagen, du pass auf, dem hast du das nicht eingeredet, dem hast du nicht eingeredet. Wir werden uns dann von dir verabschieden, glaube ich, wenn du was nicht verstanden hast. Ja?
In den USA nennen sie es die Conversion Rate. Das heißt, das ist sozusagen, das sind die Patienten, die in einer grauen Star-Operation hereinkommen. Wie viele hat man converted?
Man braucht eine Quote.
Converted zu einem Premium. Einem Up-Pricing, genau.
Upgrade, ja.
Ich kann mir Kongressen, my Conversion Rate is 57%, ja, und der andere sagt, I'm with 65, wow, how did you do that? Die haben dann schon sogenannte Premium Manager, das sind Leute, die sind Angelernte, die einfach Salespersons sind, die mit dem Patienten vor dem Arzt sprechen und schauen mal heraussondieren, was könnte der vielleicht noch sich überhaupt sozusagen, was würde er vielleicht wollen, beziehungsweise was kann er sich wahrscheinlich auch leisten. Also das sind so Dinge, die halt in den USA schon seit langem gang und gäbe sind, aber jetzt eben in unseren Nachbarländern auch Einzug gefunden haben. Und ich glaube, wir sollten echt aufpassen, dass wir diesen Fehler nicht machen. Diesen Automatismus, was in Deutschland kommt, das machen wir ja später auch immer.
Ja, dann frage ich anders, was brauchen Sie, damit das nicht passiert?
Ich glaube, wir brauchen gar nicht viel. Ich glaube, was man schon machen kann, man kann sagen, zum Beispiel, man kann graue Star-Operationen durchaus aus dem Krankenhaus rausnehmen, aber sollte es dann sozusagen trotzdem durch die Krankenhausabteilung weiter machen lassen, wenn man nicht will, dass die Patienten in ein Krankenhaus kommen. Ja, wenn man den Platz zum Beispiel nicht hat, dann kann man genauso gut auf der grünen Wiese irgendwo Flächen anmieten, dort ein Zentrum machen, dass er unter den Ägiden sozusagen der Abteilung, damit auch mit dem Standards der Abteilung, mit auch das mit Qualitätskontrolle, mit der gegenseitigen Kontrolle, auch nicht, weil wir schauen ja immer uns aufeinander. Wenn irgendjemand was mal nicht so gut gelöst hat, dann sagt man, hey, warum ist denn da passiert, wir besprechen. Das ist ja Qualitätskontrolle, die täglich stattfindet. Die haben sie nicht, wenn sie draußen sind bei einer Kette arbeiten. Ja, da geht es eigentlich nur um sozusagen die Einnahmen.
Meine Abteilung ist seit 16 Jahren ISO-zertifiziert mit 2 Audits im Jahr. Also das halte ich ganz, ganz hoch. Zum Beispiel. Und was es auch einen großen Nachteil hat, ist, dass die natürlich nur Katarakte oder nur Operationen machen wollen, die schnell gehen, die lukrativ sind, die einfach sind. Das heißt, die Komplexen schicken sie ans Spital. Ja. Jetzt müssen sie aber hier, damit wir wieder Mitarbeiter ausbilden, die Komplexe können die nicht mit nur Komplexen anfangen. Ja? Also das System wird sehr durcheinander gebracht.
Das Problem haben sie in Deutschland jetzt schon. Nicht? Weil in Deutschland sagen, ich weiß, dass es gibt sozusagen Zentren, so Unikliniken, die jetzt abgesehen von den Netzhaut und anderen komplexen Operationen fast keine grauen Star-Operationen mehr machen, sehr geringe Zahlen. Aber das heißt, die sie haben, sind alle komplex.
Das können jetzt nur die machen, die es jetzt schon viele Jahre gemacht haben.
Und die zu Ausbildenden oder die gerade beginnen, haben gar nicht die Möglichkeit.
Genau. Und es haben eben auch die Ketten das Problem, Chirurgen zu bekommen. Dann schicken die dann teilweise die nach Indien. Das ist leider etwas, das schon die Deutschen schon seit langem machen. Die schicken nach Indien. In Indien gibt es große Zentren und die indischen Zentren sagen, da gibt es ganz genau, das können Sie im Internet nachschauen, da gibt es sozusagen Preiskategorien, die garantieren, Sie können 50 Operationen unter Anleitung durchführen und zahlen dafür ungefähr meistens 20.000 Euro. Sie können 100 machen, dann zahlen Sie 35.000 Euro. Da sind Sie dann dort 3, 4 Wochen und machen das. Und ich meine, das muss ich schon noch überlegen, ist das ethisch vertretbar, dass wir dann irgendwann in der Situation sind.
Habe ich die ersten in der Augen zusammen? Und nicht sozusagen eigene. Er ist so.
Das sind schon Dinge, die da jetzt einfach Routine und gang und gäbe sind.
Und ist der Teacher, den sehe ich einfach nur, kenne ich nur 4 Wochen, zudem habe ich nicht den 2 Jahre schon oder 3 kenne, oder in unserem Fall, weil wir beginnen diese chirurgischen Ausbildungen meistens erst, wenn das Fachärzte sind, sagen, willst du bei uns bleiben, willst du für dieses System einstehen, hast du das Auge so durchdrungen und verstanden, dass wir dich da in diese Chirurgie,
ja,
dich das machen lassen oder dich ausbilden. Diese Ausbildung ist ja auch komplex.
Ja, und ist ja auch mit Vertrauen verbunden, ja, und mit Kenntnis und also nicht 4 Sie Wochen.
Muss so viel gesehen haben, dass ja, man, dass man das selber Hand anlegen
kann. Die Patienten
ja
nachher auch wieder anschauen. Nicht? Ja. Man sollte seine Patienten auch nachher diese, gerade weil die ersten, die man macht, diese ersten, ja, 100, 200 Fälle, sollte man sich auch nachher anschauen, damit man ein Gefühl dafür hat, nicht wie das ausgegangen ist. Das passiert dann alles dort nicht, natürlich, also, nicht?
Bis meine Mitarbeiter nicht 500 gemacht haben, bin ich immer grün und angezogen und Gewehr bei Fuß und sage, okay, und wenn das Leiseste, was nicht legatis läuft, holt ihr mich. Mhm. Also muss man ganz klare Regeln haben. Und wenn es dann nur mehr ums, bei uns geht es immer um den Patienten und nicht ums Geld, Gott sei Dank, weil ich kriege für keinen, ja, Patienten einen Euro mehr oder weniger.
Und bei uns fehlt das Incentive. Ja. Also im Sinne von, nicht, ich hab kein finanzielles Incentive.
Ich muss nicht.
Ja. Im privaten Bereich haben sie es automatisch, geht ja gar nicht anders. Und wenn es Private Equity ist, halt noch mehr. Weil das, die sind sie auch gar nicht, denn die sind ja nicht mal eine Private Equity Firma, die in Wien sitzt, sondern die sitzen in London. Und jetzt in bestes Beispiel ist jetzt, das muss sich auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, in Holland ist eine der größten Ketten, also in Holland werden jetzt für ungefähr 40% der Katarakte auch extern operiert, also von diesen Ketten. Und die größte Kette gehört China. Das ist ein chinesisches Private Equity. Das heißt, sie haben jetzt ein System, wo das Sozialsystem denen, den Chinesen dort das Geld zahlt dafür, dass sie die quasi Grundversorgung machen.
Und der Arzt ist der Angestellte von dem.
Ja, und dann regen sie die Leute darüber auf, dass der Hamburger,
hast du genug,
dass der Hamburger Hafen verkauft wurde, die Chinesen. Ja, Verzeihung, aber das ist noch viel schlimmer, wenn es in meinem gesunden System direkt in meiner Stadt ist. Ja, das ist noch viel schlimmer als der Hamburger Hafen. Kann ich sagen, na gut, ist ein Hafen.
Es ist natürlich ein bisschen auch eine Gegenentwicklung, dass die niedergelassenen Augenärzte, die jetzt nicht an Spitälern sind, schon das Interesse hätten gerne, dass sie dieses Package, da haben sie große, lange Ohren und Augen nach Deutschland und sagen, da kann man sehr viel damit verdienen. Das wollen wir auch, das wollen wir zumindest in unserem Bereich haben. Also das Interesse ist da. Die würden dann vielleicht chirurgische Ärzte anstellen, aber sie wollen es unter ihrer Ägide haben. Und dann wird das für die Firmen interessant oder für die Ketten und dann würden die selbst aufgekauft werden für viel Geld. Und entweder sie sind dann Angestellte dieser Kette, das gefällt ihnen dann immer nur sehr kurz. Also das langfristige Denken ist da nicht gegeben. Ja, oder sie verlassen dann die Kette und sind für immer gesund gestellt. Das geht auch. Also es ist irgendwie, dieses System haben wir noch nicht, aber es ist in Entwicklung und sobald sozusagen der graue Star freigegeben wird für die Niederlassungen, werden wir in diese Richtung gehen. Sobald man sagt, okay, das werden wir jetzt nicht mehr kontrolliert in unseren Spitälern machen, ist ja auch so toll in Deutschland. Oder wir sehen jetzt einen kurzfristigen oder mittelfristigen Auslagerungsbenefit finanziell oder budgetär oder so, wo wir jetzt eh so Druck haben. Mag sein, dass sie das als gute Lösung empfinden, die Politik.
Das ist sicher eine Gefahr, ja.
Kein rosiges Bild.
Ja,
aber also ich glaube, als künftige Patientin.
Naja, noch ist es bei uns eh rosig, noch passt es ja nicht. Kann man hoffen, dass die Entscheidungsträger das richtig einschätzen. Ich glaube, was schon auch noch kommen wird, ist Robotics, also Roboterchirurgie. Ja, und das ist natürlich für uns eins, ist das auch eine Bedrohung, sage ich jetzt mal, das persönlich, weil wir natürlich Chirurgen sind. Aber das ist sicherlich etwas, das auch schon spannend auch ist natürlich, nicht welche Schritte oder vielleicht sogar die gesamte Operation.
Sie meinen roboterbetriebene Operation?
Naja, das komplett der graue Star vom Roboter gemacht,
genau,
werden könnte.
Genau. Ja, und die Idee ist sozusagen, ja,
das,
genau.
Ich glaube, dass das wirklich ein Horizont von also 10, 15 Jahren ist. Ja. Und das ist für uns deswegen bedrohlich, weil wir das selbst so gern und so gut machen. Und diese ersten Schritte, wie dass der Laser das gemacht hat, ja, wo wir da gesagt haben, der kann natürlich noch viel genauer einen runden Kreis ziehen, den wir immer ziehen müssen mit einer Nadel im Auge. Und wir waren so glücklich, dass dann nach 6 Monaten das nicht mehr zu unterscheiden ist, ob es von uns gemacht wurde oder vom Computer gemacht wurde. Ja. Nur wenn einmal das, und dann der Nachteil ist, dass der nicht das Durchoperieren konnte oder kann bis jetzt. Wenn er die Operation kontrolliert durchoperieren kann, dann ist es sicherer als wahrscheinlich ein Mensch, das nur machen könnte. Und natürlich, wir können das, wir haben es, glaube ich, beide über 20.000 Mal gemacht, dann hat man schon eine gewisse Sicherheit und das machen wir gern. Also das ist durchaus eine Bedrohung. Wobei 15 Jahre ein Horizont ist, wo wir sagen, naja, da wird es dann gewisse Wechsel geben, vermutlich. Ne?
Aber glauben Sie, dass die Patientinnen und Patienten das wollen?
Warum nicht?
Ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass man da einem Arzt, einer Ärztin mehr vertraut.
Gut, ich meine, ich glaube, bei so einem Computer, bei so einem Roboter wird immer irgendjemand im Hintergrund sein müssen, nicht? Dass wenn der Roboter irgendwie eine Situation ergibt, wo er nicht mehr weiter weiß, dass dann der Chirurg übernehmen muss. Und das wird sicher ein Problem, wenn die Roboter mal wirklich Einzug finden, dass dann gar nicht mehr so viele erfahrene Chirurginnen und Chirurgen gibt, nicht? Die das dann auch wirklich übernehmen können, die Probleme. Und die wird es immer geben, ja?
Ich hätte Angst, dass er einen Kurzschluss hat oder so, während er mein Auge.
Kurzschluss. Naja, aber gut, auch ein Arzt kann einen schlechten Tag haben. Ein Chirurg kann auch einen Kurzschluss haben, theoretisch. Ja.
Beruhigend.
Naja, aber im Grunde, der Roboter ist eigentlich in der Früh, am Abend, der Nacht operiert immer gleich, nicht?
Ja.
Also nicht von der, so, ich wenn die Vision sozusagen, glaube ich, die schon manche haben, ist die Idee, ist operieren 5 Roboter in 5 Sälen gleich nebeneinander und dann gibt es einen oder zwei vielleicht beobachtete Chirurgen, die sitzen auf irgendeinem großen Cockpit und der sieht da, sagt der Roboter, da passt irgendwas nicht. Und
so ein Fluglotse, so wie ein Fluglotse.
Genau,
ne?
Und dann geht er noch in den Raum rein und muss halt dann weitermachen.
Schon verantwortungsvoll, aber ja, gibt halt eine neue Batterie rein oder was.
Reden wir noch kurz über die alternde Gesellschaft, in der wir uns befinden. Das stellt sich wahrscheinlich vor besondere Herausforderungen, oder? Gerade beim Auge.
Also ich glaube, in Wien ist es so, dass bis 2040 die Proportion oder die Anzahl der über 65-Jährigen, und das sind die für uns am relevantesten sind, was die Augenerkrankung betrifft, zumindest die chirurgisch und so saniert werden müssen, ungefähr um 30%, also fast ein Drittel. Und das ist natürlich schon massiv, nicht? Das ist schon gar keine Frage.
Also die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Ja.
Also wir müssen schon effizienter werden. Das ist schon klar. Also wenn wir jetzt nicht irgendwelche anderen, wenn die Robotics jetzt nicht plötzlich da irgendwie das alles übernimmt oder wenn jetzt nicht irgendwelche Ketten kommen und die auch alles übernehmen, dann müssen wir in den Krankenhäusern sicherlich einfach noch effizienter werden. Das ist keine Frage.
Ich glaube auch, dass da noch Luft nach oben ist. Ja. Auch in den Spitälern.
Ja, in den Ambulanzbereichen. Wir weiß nicht, bis euch, wir ein Großteil unserer Ressourcen sind in Ambulanz. Nicht, das sind Spezialambulanzen für grünen Star, für grauen Star, für Hornhaut vor allem, dann für Schielen und Netzhaut natürlich und eben diese intravitrealen Injektionen auch. Und das bindet natürlich viel Kapazitäten, sind diese Ambulanzen. Ja, und da, glaube ich, müssen wir einfach wesentlich effizienter werden. Wir müssen schauen, dass wir das noch, da kann es vielleicht die KI dann doch irgendwann helfen, ja, dass das einfach ein bisschen besser vorselektioniert wird und wahrscheinlich die Zusammenarbeit zwischen Niedergelassenen und Spitalsbereich einfach noch besser verzahnt wird. Wir sind einfach momentan halt nicht wirklich digitalisiert. Das heißt, wenn jetzt ein Patient geschickt wird mit einem Befund, dann kriegen wir den de facto auf Papier oder vielleicht auf einem Pseudofax oder irgendwie, aber nicht wirklich digital. Das heißt, wir müssen die Bilder alle neu machen, obwohl der das jetzt gerade gemacht hat, vielleicht vor 2-3 Tagen. Wir müssen das einfach noch mal wiederholen. Das bindet Ressourcen, das kostet Zeit und Personal.
Und wenn so unvorhergesehene Dinge wie Corona passieren, wo wir mehr oder weniger 2 Jahre wirklich wenig operiert haben, weil es nicht möglich war, ich würde meinen, dass wir das jetzt eigentlich erst abgearbeitet haben. Und dadurch sind dann enorme Rückstaus wie dann und wirklich viel, viel schwerere Katarakte, viel, viel schwerere Krankheitsbilder uns überwiesen worden oder selbst gekommen. Und die sind einfach 2 Jahre nicht gekommen und dann verstärkt und vermehrt, ja. Also wir haben jetzt im Vergleich zu vor Corona, würde ich sagen, einfach komplexere Katarakte. Also zum Beispiel zum Thema noch einmal Anfänger, dass wir, sage ich, da müsst ihr euch schon die sogenannten Hollywood-Katarakte rausholen. Das sind die, wo die Pupille weit wird, wo der Patient noch nicht 94 ist und wackeln wird und ja, so einschätzbare. Und da haben wir, was weiß ich, 20 Menschen am OP-Programm und 2 kommen in Frage, dass ein Beginner da hin kann. Ja. Und alle anderen sagen, ah, da werde ich da zusätzlich ihres Retraktoren, da werde ich das zusätzlich brauchen. Das muss schnell gehen, weil der Patient so nervös ist oder was immer. Der schwierigere Anteil hat zugenommen. Mhm. Und der wird mehr werden mit wachsender Bevölkerung. Mhm. wenn wir nicht mehr Kapazitäten oder schnellere oder Optimierung noch anbieten können.
Das heißt, das ist etwas, was Sie sich vielleicht abschließend noch politisch auch wünschen und gesellschaftlich, dass da einfach mehr Raum geschaffen wird, mehr Kapazitäten geschaffen wird?
Ja, das ganze System gehört klug überdacht und da hoffen wir sehr, dass man uns Experten mit einbezieht, weil wir doch vom Fach auch viel verstehen und auch in gewisser Weise Patientinnenvertreter sind, weil ja unser finanzielles Interesse da einfach gering ist.
Und Sie haben den Blick aus der Praxis, Sie wissen genau, wo es Mängel gibt oder wo es hakt.
Ja, würde ich so einschätzen, ja.
Es ist halt der Wunsch nicht, dass man Gehör findet. Ja, man muss halt gefragt werden, nicht? Sich selber Gehör zu finden, ist nicht so einfach. Ne? Ja, ich denke auch, aber es ist sicherlich multifaktoriell. Aber ich glaube, wir müssen einfach insgesamt schon effizienter werden und wir müssen wahrscheinlich besser auseinanderhalten können, die Fälle, die nicht unbedingt jetzt einen Augenärzt oder Augenarzt brauchen, von denen, die das sehr wohl brauchen und damit wir uns auf die konzentrieren können. Und es ist schon so in den Ambulanzen oder es ist genauso auch in den Praxen, nicht den Niedergelassenen, dass die viele Fälle sehen, die dort eigentlich nichts zu suchen haben, die beim praktischen Arzt untergebracht werden könnten oder die vielleicht wirklich auf Telefonnummer das Problem gelöst werden kann. Ja? Also über Telemedizin sage ich jetzt im weiteren Sinne, nicht? Also 1450 ist das, glaube ich, in Österreich, ne? Potenziell oder theoretisch. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich schon, das ist ja diese Idee nicht digital vor ambulant, vor stationär. Nicht, das ist ja das Konzept jetzt auch, dass man versucht zu propagieren.
Das geht in Augenheilkunde. Schon mal.
Genau, in der Augenheilkunde geht das nur bedingt, weil digital das nicht so einfach ist. Ja, aber man kann auch teilweise mit einem Foto vom Auge, kann man sagen, es ist ein Gerstenkorn und dann braucht er nicht kommen. Das sieht man schon, das ist eine Blickdiagnose.
Die äußeren Augensachen gibt es viele Blickdiagnosen. Ja.
Da braucht er nicht auftauchen in einer Ambulanz oder bei einem niedergelassenen Augenarzt.
Ist das etwas, was Sie sich von Patientinnen und Patienten wünschen würden?
Was?
Ja, gute Frage. Ja, was würden Sie sich wünschen?
Ja, ich glaube schon, wenn man sowas hat, dass man irgendwo anruft und dann vielleicht ein Bild überträgt, ja, und dann dort eine gesundheitskompetente Person sagt, naja, das schaut nach dem und dem aus, probieren Sie mal das und wenn es morgen so auf die Art morgen oder übermorgen nicht besser ist, dann müssen Sie halt zum Augenarzt gehen oder zum praktischen Arzt in dem wahrscheinlich auch ausreichend. Ne? Also ich glaube, man muss dieses Gatekeeping ist in Österreich halt noch bis jetzt gar nicht. Nicht? Die Leute rennen einfach gleich einmal dann zu einem Augenarzt oder gleich in die Augenabteilung.
Und das ist sehr offen, die Augenabteilung. Ja, dass wirklich Dinge, die dort einfach nur die Seele füllen und die Warteräume füllen und so weiter, die müssten wir nicht sehen. Also einfache, unkomplexe Dinge. Und da ist überhaupt das Gatekeeping ist wahrscheinlich das richtige Wort. Was gibt es das deutsche Wort dafür?
Auswahl.
Nein, eigentlich,
dass man
dass jedem Patient
besser,
ganz ja. klar ist, wie die Spielregeln verlaufen oder wie die, wo muss ich zuerst hingehen, was ist meine zweite Anlaufstelle, was ist die dritte. Oder, eigentlich muss er nur wissen, was ist die erste Anlaufstelle.
Aber wie kann er, also ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich ein Patient, sagen wir, er hat jetzt was am Auge, es für sich selber nicht gut unterscheiden kann vielleicht, was
da bräuchte eine erste verlässliche, und wenn das 1450 ist, da ist aus jetzt meiner Erfahrung, sitzt dort kein Arzt und schon gar kein Augenarzt. Und im Zweifelsfall sagt er dann, ja, welche Ambulanzen gerade offen haben.
Ja.
Das ist die Hilfe, aber das könnte er eigentlich selber auch rausfinden. Wenn da jemand säße und man sagt, haben Sie ein Handy, jetzt gehen wir bitte auf FaceTime oder was, schauen wir es uns einmal an und sagt, aha, ja, da brauchen Sie jetzt nicht beunruhigt sein, das ist ein Gerstenkorn, da kriegen Sie jetzt diese Tropfen, das schicke ich Ihnen ein Rezept gleich durch.
Ja.
Probieren Sie das bitte 7 Tage und wenn das nicht funktioniert, melden Sie sich wieder, dann wären viele weggefallen. Es kann nicht eine einzelne Person für Wien sein, aber wenn das 10 Ärzte sind, die diesen Dienst machen und auch entlohnt werden dafür, dann würden diese leichten Fälle mal wegfallen. Ne?
Und das ganze System entlasten.
Ja, aber das muss geklärt sein. Das kann nicht die Hintertüre, aber ich bin immer in die Ambulanz gegangen. Dafür gibt es das und ich mache das, was ich glaube. Ja? Das wird in anderen Ländern auch nicht funktionieren.
Mhm.
Aber diese klare Regelung ist natürlich auch, da würden sich die Patienten wahrscheinlich ein bisschen gegängelt fühlen oder sagen, ich bin jetzt eingeschränkt, jetzt kann ich das nur mehr so machen. Da muss ich es ihnen sicher sehr schmackhaft machen. Und das geht nur, wenn da kompetente Leute auch dahinter
Ich finde es super praktisch.
Ja, da kompetente Leute dahinter stehen, ja. Und das müsste angeboten werden. Und insgesamt, glaube ich, wäre es günstiger. Mhm. Also für jedes Fach. Ah, mir tut das Herz weh. Na gut, warten Sie, verbinde Sie zum Herzarzt. Was genau spüren Sie? Keine Ahnung, ja.
Okay.
Da hätten wir schon Ideen.
Ja. Wir hoffen, die richtigen Menschen hören das jetzt und kontaktieren Sie beide. Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gerne.
Sehr gerne.
Wir hoffen, Sie konnten einen interessanten Einblick in die Welt des Sehens gewinnen. In der nächsten Folge von Meditalks widmen wir uns dann dem nächsten Organ, diesmal der Haut. Bleiben Sie dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.